Einmal durch die Bibel lesen ist das Ziel von vielen Christen. So auch von mir immer wieder denke ich mir, boah, einmal ein Jahr durch die Bibel, so wie wir es letztes Jahr oder viele von uns letztes Jahr gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fange so an und es geht so los und dann kommen die Geschichten und es liest sich wie ein Roman und es ist spannend. Und man kann viel reinlesen. Es passiert viel. Und irgendwann, dann kommt man zu einer Stelle, da wird es dann etwas trockener. Da schwindet bei mir zumindest oftmals die Begeisterung etwas. Es fällt mir schwer, das Gelesene direkt zu verarbeiten. Also bei der Bergpredigt, ich liebe das Neue Testament, da weiß ich, okay, das ist für mich dran. Oder Paulus, ah okay, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr nachdenken, aber das ist für mich dran. Aber wenn ich in den dritten Mose, in den Levitikus komme, da denke ich mir manchmal, boah, und das jetzt ein Kapitel und zwei Kapitel und drei Kapitel und vier Kapitel. Da kommt der Roman am Anfang, der wird ein bisschen zum Sachbuch, ein bisschen zur Bedienungsanleitung. Ich lese euch mal einen Text vor, damit ihr so versteht, von was ich rede. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen. Ich habe es euch auch mitgebracht, weil es so schön ist. Die Priester sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum um den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen und das Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und seine Eingeweide und seine Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch vor dem Herrn. Und das ist ein Opfer. Das ist das Brandopfer. Und danach kommt das Speiseopfer. Und danach kommt das Friedensopfer. Und danach kommt das Reinigungsopfer. Und danach kommt das Schuldopfer. Und dann geht's los mit den Priestern. Was haben die für Aufgaben? Was ist eigentlich ihr Teil? Und es ist wie eine Bedienungsanleitung, wie so ein Sachbuch liest sich's. Und es ist geschrieben für ein Volk mitten in der Wüste, tausende Jahre von hier zurück. Und wir mit unserem modernen Empfinden, mit unserem ästhetischen Empfinden, vielleicht mit unserer Tierliebe, aber wir rümpfen ein bisschen die Nase. Ich weiß nicht, ob es euch geht, wer einen Geruchssinn hat und wer sich das vorstellt, boah, schlachten die das Tier selber, dann muss ich da hingehen, hab das Tier, dann schlachte ich das selber, dann wasche ich das, zerlege ich das, muss das Blut auffangen, das sprengen die dann hin, das machen die zweimal am Tag und dann komme ich noch, wie es da wohl riecht, was das für eine Arbeit ist. Da fällt mir schwer, das für mein direktes Leben zu übertragen. Das ist jetzt nicht so, wie wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde. Auch schwierig, aber zumindest verstehe ich es auf den ersten Blick. Warum finden wir das in der Bibel? Warum hat es die ersten Christen überlebt? Gott war es anscheinend wichtig, dass das Buch Levitikus in der Bibel überlegt. In der Zusammenstellung der Bibel, da wurden ja Bücher rausgenommen, weil gesagt hat, die passen da nicht rein, es wurden Bücher übernommen. Es waren verschiedene Schriften, die zusammengestellt wurden. Das Alte Testament war so, wie es war, bei den Juden, klar, wurde übernommen. Aber die neuen Christen, denen es ja auch so ging mit den Opfern, warum haben sie es übernommen? Warum war es ihnen wichtig? Warum ist es wichtig? Ich glaube, da liegt eine Schönheit drin. In diesem Levitikus. Warum ist Gott es so wichtig? Warum kann es uns wichtig sein? Hat Gott Hunger? Braucht Gott das? Muss er besänftigt werden? Und wir wollen in einer Predigtserie hin zu Ostern über die Opfer nachdenken. Und wir wollen es auf eine ganz bestimmte Art und Weise tun. Wir wollen uns heute Morgen die Jesusbrille aufsetzen, mit der Jesusbrille den dritten Mose sehen und dann wiederum mit dem Wissen, was wir da neu gewinnen, wieder aufs Neue Testament schauen, auf das, was Jesus getan hat. Das Besondere ist nämlich, dass dieses dritte Buch Moses ist voller Evangelium. Und beim ersten Durchlesen, da liest man da schnell leicht drüber, wie viel Evangelium in Levitikus, in diesem Buch steckt. Wie viel von diesen Opfern sich in Jesus erfüllen. Oftmals, wenn wir an Karfreitag denken, auf den wir jetzt hinarbeiten, da denken wir an das Schuld. Das Schuldopfer. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Aber die ganzen anderen Opfer, die wir uns jetzt anschauen werden, sie sind alle auch in Jesus vollfüllt. Auch er hat sie alle vollgemacht. Alle diese Opfer, sie sind ein Schatten, sagt der Hebräerbrief. Ein Schatten von dem, was Jesus getan hat. Das heißt, wenn wir den Opfertod, wenn wir Jesus am Kreuz besser verstehen wollen, dann hilft uns dieser Blick auf Levitikus. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch mal im Playmobil-Land war. Im Playmobil-Land, da gibt es so einen Sandkasten. Und Kinder können sich so ein Sieb holen und das sieht aus wie ein Sandkasten und dann gehen die da rein und dann furchen die durch diesen Sand und dann schütteln die das Sieb und dann kommen so kleine Goldnuggets und so kleine Diamanten aus diesem Sandkasten raus. Das ist so eine Schatzsucher-Goldwäscher-Erfahrung. Und mein Wunsch, mein Gebet ist es, wenn wir jetzt durch die Opfer gehen, durch das, was Gott da seinem Volk aufträgt, dass wir wie so kleine Nuggets, kleine Diamanten rausfischen, die unser Bild und von dem, was Jesus getan hat, wie bereichern und vervollständigen, Stück für Stück. Wir nutzen also die Jesusbrille und schauen auf dieses Buch und es soll wie eine Spirale der Erkenntnis nach oben gehen. Die Jesusbrille bereichert den Levitikus, das dritte Buch Mose und dann bereichert es wieder das Neue Testament und wer sich da reingräbt, hat seine große Freude. Was wollen wir heute machen? Wir wollen starten mit diesem ersten Opfer, mit diesem Brandopfer. Da wollen wir heute und das nächste Mal drüber sprechen. Und wichtig für diese ganzen Opfer ist, dass wir uns vergegenwärtigen, warum gibt es die? Weil wenn man so drüber liest, ohne sich das zu vergegenwärtigen, ohne sich das vorzustellen, dann wirkt es schnell wie eine Ansammlung an Regeln und Vorschriften. Was ist also passiert? Das Volk Israel, es zieht aus Ägypten. 400 Jahre Sklaverei, 400 Jahre lang ägyptische Götter, jeden Tag konfrontiert, 400 Jahre lang Arbeit, 400 Jahre lang ausharren. Und Mose, er befreit dieses Volk aus Ägypten heraus. Gott befreit dieses Volk durch Mose, besser gesagt. Und das Ziel dieser Befreiung ist nicht nur Befreiung, einfach nur Rettung, sondern dieser Bund am Sinai, dieses Versprechen. Und Gott führt sein Volk zu diesem Bund an diesem Berg Sinai. Gott versorgt sein Volk, aber das Volk ist innerlich noch ägyptisch. Bei denen steckt Ägypten in den Knochen. Die ganzen Generationen an ägyptischem Denken ist tief drin in diesem Volk. Und es gibt diesen Bundesschluss, die 10 Gebote, das, was am Sinai passiert. Gott sagt, wir sind Partner, wir gehen einen Bund ein, eine Partnerschaft. Ich möchte das gemeinsam mit euch machen. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das ist Gottes Wunsch für das Volk Israel. Israel wird offiziell Gottes Bundesvolk mit Berufung und Verantwortung. Und dann passiert's. Das Volk merkte, dass Mose lange nicht vom Berg herabkam und das Volk lief zusammen und redete auf Aaron ein, auf, mach uns Götter, die uns anführen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mose geschehen ist, dem Mann, der uns aus Ägypten hierher geführt hat. Und Aaron macht dieses Kalb und sagt, schaut, das sind eure Götter, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Die Israeliten, sie schreien nach einem Kalb, so wie sie es aus Ägypten kennen, weil sie so tief verunsichert sind in ihrer Führung. Dieser Mose, der war ihnen ein Stück lang zu lang auf diesem Berg. Sie werden unruhig und sie sagen, wir brauchen Führung. Wir brauchen das, was wir kennen. Sie beruhen sich auf ihre größte Sicherheit, die sie gekannt haben, vermeintlich größte Sicherheit, auf die Götter aus Ägypten. Tief drin. Das Geschöpf der Menschen wird Objekt der Anbetung. Das, was sie selber geschaffen haben, dieses Kalb, es wird Objekt der Anbetung. Sie beten es an. Und Aaron, er macht das Allerschlimmste, er vermischt Gott und den Götzen. Er sagt, das ist der Gott, den müsst ihr anbeten. Dieses Kalb ist der Gott, der euch aus Ägypten rausgeholt hat. Er streicht dieses Kalb quasi noch an mit den Taten, die eigentlich Gott getan hat. Das ist wie Ehebruch in den Flitterwochen. Gerade sind sie noch am Berg, sie schließen noch den Bund und es kommt sofort zum Bruch. Wie wenn ich in den Flitterwochen bin und ich gehe zu lang spazieren, meine Frau ist noch da, ich komme zurück, naja, ich war so verunsichert, ich habe mir einen neuen gesucht. Ich wusste ja nicht, wir sind noch nicht so lange verheiratet. Ich weiß nicht, ob du wiederkommst. Woher soll ich das auch wissen? Das ist das, was eigentlich dieses Volk Israel da durchmacht. Es ist ein direkter Bruch mit den Geboten. Und die Folge davon, von dieser zutiefst verletzten Beziehung, ist, dass Gott eigentlich sagt, ich will nicht. Und Mose sagt, bitte bleib bei uns, bleib mit deiner Gegenwart bei uns. Und Gott zieht ein, er ist gnädig und barmherzig und er zieht ein in die Stiftshütte, in dieses Zelt, das sie machen und sagt, okay, ich bin gegenwärtig bei euch. Aber damit wir leben können, damit wir unsere Ehe, unsere Beziehung weiterführen können, ich glaube, wir brauchen ein paar Regeln. Und Regeln ist fast das falsche Wort. Mein Ziel ist, dass das nicht mehr passiert. Wir brauchen Rituale, die uns gegenseitig versichern, die euch sicher machen in mir. Gottes Gegenwart bleibt, aber die Schuld hat Konsequenzen. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Vielleicht erinnert ihr euch zurück an eure Bekehrung, an eure Errettung aus Ägypten raus. Ich erinnere mich draus, ich hatte so einen Kampf vor meiner Taufe und ich habe mich taufen lassen und ich komme da raus. Es war wie, wahrscheinlich wie dieses Volk Israel, das durch das Tote Meer durch ist. Und ich war da und ich habe gedacht, wow. Und irgendwie war dann alles weg. Ich habe Gott gesucht und ich habe ihn nicht gefunden. Ich war verunsichert. Wo sind denn die Leute, die mich bis zur Taufe hin so begleitet haben? Auf einmal irgendwie, ja, Taufe, check. Wo ist Gott, den ich noch so tief erlebt habe vor meiner Taufe? So deutlich hat er zu mir gesprochen, jetzt ist es dran, Niklas, komm, lass dich taufen. Wo war er? Und unsicher war ich. Und geleitet habe ich aus Unsicherheit und habe Fehler begangen. Und habe das, was ich nicht gehört habe, das, was ich nicht gefühlt habe, habe ich aufgefüllt mit dem, was ich gekannt habe. Ägyptisches Denken. Das, was ich gekannt habe vor meiner Bekehrung, das habe ich übernommen und reingestopft. Den Niklas, der hat das gefüllt, da wo ich Gottes Wirken vermisst habe. Wie trifft man wichtige Lebensentscheidungen? Ich habe sie auf die Niklas-Art getroffen. Das dritte Buch Mose, es ist ein Buch der Gnade und der Barmherzigkeit, nicht der Regeln, weil es eigentlich sicherstellt und einen Rahmen schafft und eine Grundlage schafft, für das Gott wieder in sein Volk einzieht und wieder Gegenwart hat bei seinen Leuten. Es ist die Bedienungsanleitung in der besten Form, wie geht geheiligtes Leben. heilig und nah. Wie sieht es aus? Ein alttestamentliches. Wie führst du dein Leben? Die Glaubenssysteme, die tief drin waren aus Ägypten, wie kriegen wir die raus? Was für Rituale schafft Gott für sein Volk, dass sie nah an ihm bleiben? Dass sie das verstehen, und das sind diese Opfer. Es sind Zugänge, es sind Verbindungen. Die Opfer und die Anweisungen, sie haben den Titel Geheiligtes Leben für Anfänger. Im Prinzip. Bedienungsanleitung, wie lebe ich heilig? Und das ist Gottes Wunsch. Wir lesen in 1. Petrus, der, der euch berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr seid heilig, denn ich bin heilig. So geht Gottes Leben in Gottes Prinzip, Gottes Gegenwart für das Volk Israel funktioniert. So. Es ist wie dieses Ehebeispiel. Wenn ich meine Frau verletze, weil ich keine Beziehung mit ihr habe, weil ich weit weg bin, weil ich mich wenig um sie kümmere, weiß nicht, was ihr wichtig ist, und mich wieder annäher, und dann kommen wir zu einem Punkt und sagen, ich glaube, wir brauchen Rituale, die diese Beziehung nicht abreißen lassen. Jetzt war ich so lang weg, so weit entfernt. Komm, wir führen sowas wie eine Date Night ein. Einmal in der Woche treffen wir uns und haben Gemeinschaft. Es ist ein Ritual, das uns in Beziehung hält. Komm, wir trinken einmal Kaffee die Woche. Komm, wir machen das. Wir als Ehepaar treffen uns zu einem Ritual. Wenn ich das meinen Single-Freunden erzähle, was? Jeden Donnerstag können wir uns nicht auf ein Bier treffen? Spinnst du? Was ist denn das für eine Vorschrift? Für sie ist es eine Vorschrift. Für uns ist es lebenserhaltende, beziehungserhaltendes Ritual. Da liegt eine Schönheit und ein Wert drin. Und das ist der Blick, den ich uns wünsche für den Levitikus. Dass wir auf diese Opfer schauen, auf das, was da passiert. Und sehen, da liegt eine Schönheit und ein Wert in diesen Opfern für das Volk Israel. Und wir wollen uns natürlich anschauen, was bedeutet es im Neuen Testament mit Jesus, der alles vereint hat, und darüber hinaus. Wie fängt's an? Der Herr rief Mose und er redet zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Ich finde es so stark. Wir lesen am Ende von 2. Mose, Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung, in die Stiftshütte, konnte er nicht reingehen. In 4. Mose lesen wir, Mose ging in das Zelt der Begegnung. Einmal war die Gegenwart und die Heiligkeit Gottes so groß, dass Mose nicht in das Zelt rein konnte. Dann passiert ein Buch, Bibel, 3. Mose, und dann kann Mose ins Zelt. Was passiert also darin? Gott ruft Mose, er will Nähe. Er ruft Mose zu sich. Und dann gibt er ihm die 5 Opfer. Das Brandopfer, das Speiseopfer, das Friedensopfer, das Reinigungsopfer, das Schuldopfer. Und jedes dieser Opfer, es hat einen speziellen Anlass für die Israeliten. Und für uns ist es ein spezieller Aspekt, den wir im Opfer von Jesus wiederfinden. Und heute schauen wir uns das Brandopfer an, nächste Woche auch nochmal Brandopfer und Speiseopfer. Und es ist ein Schatz, den wir erkunden wollen. Denkt an diesen Sandkasten, den wir jetzt anfangen zu sieben. Und das Wichtigste bei diesen Opfern, oder das mir sehr Wichtige, ist, Gott rettet das Volk vor den Opfern. Die Opfer sind nicht zur Rettung, sondern zur Beziehungspflege mit einem heiligen Gott. Oft denken wir, ich muss was opfern, damit Gott mich liebt oder mich rettet. Ich muss einen Gott besänftigen. Ich muss seine Liebe erkaufen mit etwas. Aber das Volk Israels wurde gerettet und die Opfer dienen der Beziehungspflege. Gott wohnt mitten im Volk. Er will mit ihnen unterwegs sein. Meine Stiftshütte unter euch. Die Sünde, das goldene Kalb, es zerstört die Gemeinschaft, aber es zerstört nicht die Erwählung. Und dann kommt dieses Opfer als Ausdruck von Hingabe. Also, was ist das Schöne an diesem Brandopfer? Gott sagt, rede zu den Söhnen Israels und sag ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will. Das erste Opfer, das Gott hinstellt, es ist freiwillig. Wisst ihr, wie schön es ist, einen Gott zu haben, der ein freiwilliges Opfer an erste Stelle stellt? Der sagt, das, was ihr bringt, das bringt freiwillig. Wenn du opfern willst, bringe freiwillig. Und dann sagt er, beschreibt er den ganzen Prozess. Wie läuft das Opfer ab? Ich habe es euch mitgebracht in Bildern. Die Priester, sie sind in der Nähe des Zeltes. Du bringst dein makelloses Tier. Die Anforderungen erspare ich uns jetzt. Du bringst das makellose Tier zum Priester. Der Priester schaut sich das an. Dann legst du als Opfernder deine Hand auf das Tier. Und das ist ein wichtiger Schritt. Dieses Tier an meiner Statt. Ich identifiziere mich mit dem Tier. Das Tier vertritt mich. Er legt, man demonstriert, das Opfertier gehört zu mir. Und dann tötet der Besitzer selbst das Tier. Der Besitzer tötet das Tier, das Blut wird aufgefangen. Wir schauen uns nächste Woche ein bisschen genauer an, was da noch drinsteckt alles. Dann wird das Tier ausgelöst, zerteilt, wird gewaschen, das Blut wird versprenkelt an den Seiten des Altars und die Priester legen alles bis auf die Haut, auf den Altar. Und das Feuer verzehrt das ganze Opfer. Das Brandopfer, es symbolisiert ein ganzheitliches, vollkommen. Da bleibt nichts für den Opfernden. Und es war ein großes Ding, so eine Kuh zu schlachten in der Wüste. Es gab auch für jede soziale Schicht, für jeden Einkommensstatus gab es unterschiedliche Tiere. Alle waren gleichwertig vor Gott. Aber es war trotzdem was Kostbares. Und da habe ich kein Fleisch davon, da habe ich keinen Benefit davon, sondern dieses Opfer, es gehört ganz allein Gott. Und er soll die Hand auflegen auf den, wir lesen hier, also es geht dann weiter, so wie ich es erklärt habe, legt es auf das Feuer, alles wird verzehrt. Und diese Identifizierung, es ist der wichtige Schritt und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Die Hoffnung für alle, sie übersetzt, wirklich schwierig, damit die Schuld vergeben wird. Das ist nicht das Ziel des Brandopfers. Das Brandopfer, dieses Wort, was hier mit Sühnung übersetzt, ist wie ein Bedecken. Das ist wie ein Einkleiden, ein Stellvertretendes, eine Stellvertretung. Und ein Sühnen, ein Reinigen, ein Wiederherstellen. Dieses Opfer, es stellt sicher, dass ich in die Gegenwart Gottes komme. So wie ich bin. Mit dem, wie ich bin. Und ich finde es so krass zu sehen, dass ich selber dieses Opfer schlachten hätte müssen. Diese direkte Verbindung von meiner Fehlerhaftigkeit und meiner fehlenden Würde vor Gott zu treten und dem direkten Zusammenhang mit dem Tod dieses Tieres. Weil ich nicht genug bin für Gott, stirbt dieses Tier, dem ich meine Hand auflege. Dass ich selber töte, dass ich wasche. Der Tod dieses Tieres hat durch diese Handauflegung direkte Verbindung mit mir. Das ist kein klinischer Akt. Das ist nicht präzise chirurgisch. Da ist eine persönliche Beziehung da. Es ist kein Sündopfer. Ich habe was Falsches getan. Gestern habe ich meine Frau angelogen. Jetzt muss ich dieses Brandopfer bringen. Nein, das Brandopfer, das Ziel des Brandopfers ist zu zeigen, alles, was ich habe, für dich, Jesus, oder für dich, Gott. Für mich bleibt nichts. Kein Fleisch. Nichts. Der Erste, der dieses Brandopfer macht, ist Noah. Und vielleicht erinnert ihr euch, er kommt raus aus der Arche und er macht Gott ein Brandopfer mit den reinen Tieren. Das erste Mal, dass in der Bibel dieses Brandopfer erwähnt wird. Und ich habe ein Bild gehört und das fand ich so schön. Es ist wie, wenn du mit einem guten Freund einen Umzug machst und ihr seid richtig am Schuften. Und dann gehst du runter, nachdem ihr fertig seid. Ihr habt gemeinsam eine Reise gemacht. Du gehst runter in den Keller, nachdem ihr fertig seid. Du holst eine teure Flasche Wein raus und die opferst du für den Moment und sagst, komm. Und der andere sagt, komm, wir machen die Flasche auf, wir trinken sie gemeinsam. Das ist dieses Brandopfer, das ist dieses Bild da dafür, zu sagen, wir haben Gemeinschaft. Gott hat Freude an dem Brandopfer. Ich gebe alles Gott und es kostet alles, alles, was ich habe. Das Brandopfer, die Idee dahinter, ich bin ein Mensch, der vor einem heiligen Gott lebt und ich brauche Annahme und Reinigung als ganze Person, damit ich vor Gott stehen kann. Und jetzt ist das Opfer so groß, oder der Dank ist so groß, lesen wir in Römer 12. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Die Idee im Neuen Testament ist, Gott bedeckt mich, das lesen wir in Galater. Er ist wie diese Sühne, Jesus bedeckt mich, ich ziehe ihn an wie eine Jacke. Christus ummantelt mich, damit ich vor Gott stehen kann. Und weil er das tut in seinem Opfer, will ich ein Antwortopfer bringen. Und das ist das, was dieser Römertext hier sagt. Ich habe euch vor Augen geführt, was Jesus alles für dich getan hat. Wie wir nachher Abendmahl feiern und daran denken, was hat Jesus alles getan? Er hat sich ganz aufgegeben. Er ist das vollständige Opfer. Er ist dieses Alles und Fülle. Und jetzt wird mein Leben zur Antwort. Mein Leben selbst wird zur Antwort, nicht als Schuldeingeständnis, nicht ich habe jetzt nichts mehr in meinem Leben zu sagen, weil ich so schuldig bin, sondern als Dank dafür, dass Jesus mich bedeckt, sein Blut mich bedeckt, er für mich in den Tod geht. Wie bei diesem Schlachttier, wo ich direkt verantwortlich bin für den Tod. So habe ich auch Anteil am Tod Jesu. Er starb für mich. Es ist eine direkte Verbindung, eine direkte Identifikation damit. Der Dank, den wir Gott entgegenbringen, den wir Jesus entgegenbringen, er ist so groß, dass es nicht nur eine Flasche Wein ist, die wir teilen. Er ist mein ganzes Leben. Der Dank ist so groß, dass ich mein ganzes Leben schenken will. Das ist die Botschaft dahinter. Mir soll nichts bleiben. Alles gehört Gott. Alles gehört ihm zu seiner Ehre. Das ist das Bild dieses Brandopfers, diese Einführung in diese Opfer, die wir nächste Woche wirklich nochmal in die Tiefe reingehen wollten. Aber damit ihr versteht, aus welchem Kontext und mit welcher Brille wir das lesen dürfen, heute den ersten Bereich. Und nächste Woche wollen wir uns anschauen, wie schaut es in den einzelnen Lebensbereichen aus? Was bedeutet es ganzheitlich, Jesus als Opfer anzunehmen, in allen Bereichen, für alles. Und damit schließe ich. Amen. Wir wollen gemeinsam beten, bevor wir noch ein Lied singen vor dem Abendmahl. Vater, und ich danke dir für das, was du getan hast. Ich danke dir für diese Schatten im Alten Testament, die auf dich hinweisen. Und ich danke, wie ich staunen durfte einfach über die Vielseitigkeit von deinem Opfer. Was du alles möglich gemacht hast. Was du alles bewirkt hast. Herr, und ich bete, dass wir wirklich vor dich kommen dürfen. In voller Offenheit. In voller Beziehung und jetzt in den kommenden Wochen wirklich drauf schauen wollen, wie leben wir Beziehung zu dir, wie geht geheiligtes Leben, was finden wir alles in dir, Herr. Und ich bete, dass du zu uns sprichst, heute Morgen und auch in den kommenden Sonntagen, zu jedem Einzelnen von uns. Großer Gott. Amen.